Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber am Wochenende. Mein Name ist Jenny Jeckel. Mir gegenüber sitzt Patrick Reinbott. Hallo Patrick.
Hallo.
Du hast eine neue Serie mitgebracht hier, wo ich noch nicht so viel drüber weiß, außer dass zwei Menschen beteiligt sind, die ich in irgendeiner Schublade abgelegt habe, wo Skandal draufsteht. Und zwar geht es um eine Adaption eines Buchs von Bestsellerautor, Podcaster und Internetmensch Bret Easton Ellis.
Genau.
Bekannt für American Psycho. Und hier handelt es sich um die Adaption von The Shards. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Ja, klingt gut.
Nicht nur zu den Produzenten, sondern der Co-Creator sogar ist ein gewisser Ryan Murphy, den man natürlich kennt durch American Horror Story oder ich war auch schon in Podcasts hier zu der Monster-Serie dabei, wo er auch seine Finger im Spiel hat. Und das Genre ist Teen Thriller.
Ja, doch, kann man so sagen.
The Shards ist seit dem 6. August bei Disney Plus. Hast du alles gesehen von der?
Ich habe alles gesehen, ja.
Miniserie oder Fortsetzung?
Das weiß man, glaube ich, noch gar nicht. Ich glaube, es ist erstmal nur als Miniserie gedacht. Das adaptiert halt den Roman mehr oder weniger. Da kommen wir jetzt, glaube ich, gleich noch drauf.
Das ist nämlich die Frage, weil was ich weiß, das wusste ich auch schon vorher, ist, dass The Shards auch so ein bisschen autobiografisch ist.
Genau.
Von Bret Easton Ellis geschrieben. Ja. Und dass da aber auch ein Killer vorkommt.
Genau.
Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich, ja, da kann ich mir jetzt den Ryan Murphy schon gut vorstellen. Worum geht's denn in The Shards? Und was vielleicht hat der Roman auch für dich für eine Bedeutung? Bist du Bret Easton Ellis Fan?
Oh ja, also das ist noch eine Untertreibung eigentlich. Also ich bin wirklich riesiger Bret Easton Ellis Fan und ich liebe den Roman. Der kam ja 2023 raus, hat davor aber schon eine Art erstes Leben gehabt in Podcast-Form tatsächlich, weil Bret Easton Ellis jetzt schon seit 2013 einen regelmäßigen Podcast betreibt. Und er hat dann in der Pandemie auch angefangen, den Roman zu schreiben. Er hat schon Jahrzehnte eigentlich immer wieder versucht, Versionen davon umzusetzen, ist nie dazu gekommen. Und in der Pandemie mit den ganzen Lockdowns und so, er hat sich über Jahre eigentlich als Drehbuchautor eher verdient in Hollywood. Die meisten Projekte davon sind nie umgesetzt worden. Und er hat dann eben angefangen, den Roman zu schreiben und hat ihn dann praktisch so als, ja, man nennt es eigentlich Novelization. Also er hat den dann im Podcast für die Fans, die den abonniert haben, Woche für Woche vorgelesen, in der Entstehung eigentlich noch. Und das war total aufregend, weil er hat es wirklich als ein Memoir erstmal angekündigt. Und Woche für Woche hat man dann schon so Zweifel bekommen. Es gab auch so ganze Reddit-Threads, die dann auch die Namen und die Leute, die davor kamen, so ein bisschen mit den echten Vorbildern irgendwie versucht haben, in Verbindung zu bringen. Aber je weiter die Geschichte dann ging im Podcast, desto mehr kamen da auch Zweifel auf, wie realistisch und autobiografisch das wirklich auch sein kann. Und es war dann irgendwann klar, okay, es ist super nah an seinem realen Leben auch, aber es ist dann viel einfach erfunden, hinzugedichtet, alles ist sehr überhöht und teilweise auch drastisch zugespitzt und es geht grob gesagt wirklich um eine Hauptfigur, die auch Bret Ellis heißt, ist ein 17-Jähriger an der Buckley School, die es wirklich auch gibt, ist das letzte Jahr, bevor er ans College geht mit seinen Freunden da an der Schule und es wird auch dann natürlich der Freundeskreis vorgestellt von ihm. Da gibt es zum Beispiel Debbie Schaefer, das ist seine Freundin, mit der er zusammen. Das ist so der typische Highschool-Schwarm, wo alle Jungs hinterher sind und er ist mit ihr zusammen. Es wird aber auch ziemlich schnell klar schon, dass er Bret Ellis, wie der reale Bret Easton Ellis, schwul ist und es halt verheimlicht, weil damals in den 80er Jahren, es spielt 1981, war das noch unvorstellbar eigentlich, dass er da offen mit umgeht, mit seiner Homosexualität. Alles sind so in diesen totalen Hetero-Schubladen eigentlich drin und können da nicht rauskommen. Deswegen ist er mit Debbie Schaefer zusammen, aber hat eigentlich keine tieferen Gefühle für sie. Dann gibt es noch seine besten Freunde Tom Wright und Susan Reynolds, die auch zusammen sind und ein bisschen so das klassische Highschool-Darling-Pärchen auch sind, so an der Oberfläche. Und Ausgangspunkt der Story ist dann, dass in dem letzten Jahr, wo die da an der Buckley School sind, kommt ein neuer Mitschüler, der heißt Robert Mallory. Und der verhält sich schon gerade Bret gegenüber ziemlich suspekt und der hat dann schon Zweifel daran, dass irgendwie die Hintergründe von dem, die er da erzählt, über sich stimmen, ob der vielleicht irgendwie ein dunkles Geheimnis hat. Und parallel dazu gibt es auch noch einen Serienkiller in der ganzen Geschichte, der nennt sich der Trawler. Und der fängt dann eben an, so erste Morde zu begehen. Es tauchen Leichen auf und diese Opfer kommen dann immer häufiger im persönlichen Umfeld von Bret Ellis auch eben vor. Und deswegen kommt dann irgendwann die Frage natürlich auf, ist Robert Mallory vielleicht der Trawler? Hat er irgendwie eine Verbindung zu dem? Bret Ellis fängt dann eben an, auch da selbst auf eigene Faust zu recherchieren, dem ein bisschen nachzustellen. Seine Freunde haben gleichzeitig mehr Zweifel daran, ob er vielleicht auch ein bisschen langsam durchdreht, sich da in ein paar Neuer reinsteigert. Und was man auch dazu noch kurz sagen kann, was im Buch eine große Rolle spielt, ist, dass Brad Ellis da auch schon der angehende Schriftsteller ist, der an seinem Debütroman schreibt. Der ist dann später mit dem deutschen Titel Unter Null, also Less Than Zero, ein Klassiker eigentlich schon geworden.
Gibt es auch einen Film mit Robert Downey Jr.
Genau, das ist so neben American Psycho eigentlich sein großer Durchbruch-Erfolg gewesen. Da war er, glaube ich, erst 19 oder 20, als er den veröffentlicht hat. Und da geht es eben auch ein bisschen drum in dem Buch, dass es so in die Psyche von einem angehenden jungen Schriftsteller eintaucht, der vielleicht ein bisschen zu viel Vorstellungskraft hat und sich in seiner Fantasie verliert und deswegen auch lange nicht klar ist, ob jetzt dieser Trawler wirklich auch existiert. Ist das nur viel in seiner Einbildung? Und da spielt es halt sehr mit dieser unzuverlässigen Erzählperspektive von Brad Ellis, der wiederum eine sehr nah an Bret Easton Ellis eigener Jugend angelegte Figur ist. Und das ist im Prinzip auch die Ausgangshandlung von der Schad-Serie dann, die wir zu sehen bekommen. Dass es so eine Mischung eben ist aus diesem Highschool-Alltag, diesem schon relativ privilegierten Leben, was die da alle führen. Also es ist kein Geheimnis, dass die alle aus irgendwelchen sehr behüteten Haushalten kommen. Die Eltern sind eigentlich von den meisten von denen nie zu sehen. Auch Bret Ellis' Eltern sind angeblich in einem langen Europa-Trip irgendwie auf Reisen. Er ist die ganze Zeit alleine in diesem Haus auf der Mulholland Street oder auf dem Mulholland Drive und hat da nur eine Haushälterin, die alles für ihn macht. Und genau, das ist so ein bisschen die Ausgangslage davon und spitzt sich dann eben immer weiter zu mit diesem Serienkiller und auch diesem, im Buch zumindest, dass eben Brad Ellis da immer mehr hin und her gerissen wird zwischen dieser heimlichen Homosexualität, die er da eben nicht öffentlich machen kann. Und ja, das verwischt dann immer weiter zu so einem richtigen Fiebertraum eigentlich. Und genau, das ist die Handlung aus dem Buch und die fängt eben auch in der Serie schon genauso an und dann aber nimmt schon sehr viele künstlerische Freiheiten, sag ich mal.
Weil ich muss ja sagen, wenn du so die Story erzählst, denke ich, ja, das klingt eigentlich perfekt für Ryan Murphy, im Guten wie im Schlechten, ja. Weil er mag ja nichts lieber, als insbesondere junge Männer zu fetischisieren. Also das ist ja auch einer der häufigsten Kritikpunkte, aber das ist auch irgendwie interessant, die Männerbilder, Männlichkeitsbilder, die er in seinen Serien aufbaut, egal ob es um, weiß nicht, Gianni Versace geht oder um Ed Gein.
Ja.
So, und in der Menendez-Brüder-Serie der zweiten Monsterstaffel ging es ja auch gerade um sehr privilegierte junge Männer, die in Verbrechen verwickelt werden oder sich darin verwickeln selber.
Ja.
Und wie war das denn jetzt bei dir, als du gehört hast, dass Ryan Murphy das macht? Ich weiß nicht, wie tief du im Ryan Murphy-Game drin steckst.
Ich bin nicht so tief drin, was die ganzen Monster-Anthologie-Staffeln angeht. Da habe ich immer nur mal Clips gesehen, reingeschaut. Ich kenne Ryan Murphy noch von damals, als er Nip/Tuck gemacht hat. Das war so ein Guilty Pleasure von mir. Da habe ich alle Staffeln damals mir angeschaut. Ich habe auch die erste Staffel damals oder die ersten zwei Staffeln von American Horror Story noch gesehen. Aber American Crime Story hat mich jetzt nie so gepackt. Ich war schon die letzten Jahre auch ein bisschen müde von dem ganzen True-Crime-Hype. Ich meine, das steckt jetzt schon auch in den Charts mit drin, muss man sagen. Also Bret Easton Ellis hat da schon, ich glaube, auch unbewusst diesen True-Crime-Hype aufgebaut, auch mit dem Trawler, wo ja auch manche dann angefangen haben zu recherchieren. Gab es den wirklich? War das einer von diesen vielen LA-Serienkiller, die es ja auch wirklich auch gab damals? Also es greift auch ein bisschen diese Serienkiller-Panik auch auf, die in Los Angeles damals vorgeherrscht hat. Aber ich habe jetzt mit Ryan Murphys Crime, True-Crime-Serien, Anthologie-Serien nicht so viel Berührungspunkte gehabt.
Wie ist das denn jetzt in der Serie? Merkt man eher, dass es Bret Easton Ellis ist als Creator oder merkt man eher, dass es Ryan Murphy ist, soweit du einen Ryan Murphy-Touch ausmachen kannst?
Also ich bin ja, als wie gesagt, als sehr großer Fan des Buchs an die Serie rangegangen und ich war schon überrascht positiv auch, wie sehr die ersten zwei Folgen also sich ans Buch halten. Dass es wirklich aufregend war zu sehen, wie dieses Buch da in Serienform umgesetzt wird, wie sie versuchen, das ästhetisch auch umzusetzen. Sie verlassen sich da sehr viel auch auf Voice-Over, muss man sagen, in den ersten zwei Folgen. Da dachte ich, ist mir eigentlich fast zu viel, auch wenn ich natürlich großer Fan der Vorlage bin und da diese kalten, geschliffenen Sätze von Bret Easton Ellis, die da fast eins zu eins übernommen werden, auch sehr gut reinpassen da noch. Er war auch selbst als Co-Drehbuchautor noch dabei bei den ersten zwei Folgen, danach dann gar nicht mehr beim Rest der Staffel. Und das merkt man eben auch, dass ab Staffel 3 so viel Sachen passieren, die gar nicht im Buch vorkamen, dass da sehr stark abweicht, es zerfasert viel in so Nebenhandlungen, die im Buch eigentlich nur so kleine Randnotizen sind und die Ryan Murphy teilweise, glaube ich, auf seine Art dann doch mehr den Fokus drauf legt oder so, was ein bisschen sehr so over the top und ein bisschen zugespitzt dann ist, so was manche Figuren auch angeht, die so ein bisschen in die Camp-Richtung eigentlich fast schon abdriften. Also ich fand, was ich so an Ryan Murphys Stil erkennen kann, da bringt er schon mehr von sich rein. Also das ist dann, glaube ich, schon mehr eine Ryan Murphy-Kreation, die mit der Vorlage von Bret Easton Ellis sehr frei umgeht und für mich auch eigentlich zu sehr davon abweicht. Also ich bin schon jemand, der auch offen dafür ist, der sagt, das muss jetzt nicht eins zu eins alles aus dem Buch da abgebildet werden. Man darf sich auch Freiheiten nehmen, aber ich habe dann irgendwann nicht mehr verstanden, so ab der Mitte bis zum Ende, warum das jetzt überhaupt noch eine The Shard-Serie ist, was das damit zu tun hat, weil es einfach so stark davon abweicht und auch wirklich so soapige, trashige Elemente dann vertieft, die für mich halt die Vorlage da echt so ein bisschen kaputt machen, weil auch gerade Bret Ellis da als Protagonist ein bisschen aus den Augen verloren wird, so seine Perspektive, die das Buch so stark macht, dass man eben auch ihn oft hinterfragen muss, so wie zuverlässig ist er da als Erzähler. Das wird dann irgendwie so ein bisschen an die Seite gekehrt. Man hat dann viel so Familiendrama rund um Debbie Schaefers Figur, weil die kommt eben aus einer Familie, wo der Vater von Wes Bentley gespielt, ist ein sehr erfolgreicher Filmproduzent. Und er hat dann wiederum eine Frau, die von Evan Rachel Wood gespielt wird. Die spielt im Buch keine große Rolle und da wird sehr so dieses kaputte Familienleben von ihr so sehr stark in den Fokus gerückt, was halt so ein bisschen, ja, da fühlt man sich wirklich, als würde man so die x-te Teen-Soap-Serie, Drama-Serie irgendwie gucken. Also ja, das ist für mich dann leider sehr schnell, sehr stark in seine Einzelteile, Shards, zerfallen so ein bisschen. Deswegen, ja, glaube ich, ist es schon leider mehr eine Ryan Murphy-Kreation als jetzt wirklich eine Bret Easton Ellis-Adaption.
Hast du dafür irgendeine Erklärung? Also könnte es daran liegen, dass das Buch nicht genug Plot hergibt? Oder siehst du im Buch eigentlich den idealen Stoff für eine Serie?
Ich habe da schon einen idealen Stoff für die Serie gesehen. Man muss sagen, das Buch, da muss man auch mit klarkommen, ist schon sehr so ein Hangout-Novel auch. Also das hat fast 700 Seiten und es verliert sich sehr oft auf positive Art für mich in so Beschreibungen von Straßenzügen, von den ganzen Bars und Clubs, wo sie da sind.
Beschreibt der Phil Collins?
Also nicht konkret Phil Collins, aber da wird fast jeder Song, der im Radio läuft, eigentlich aufgezählt.
Weil das ist die Hauptassoziation, ja, die ich mit seinen Büchern habe aus, genau, American Psycho.
Es ist ein bisschen wieder dieses Name-Dropping und Orte, Popkultur, Sachen aufzählen, aber es hat viel mehr so einen gedämpfteren, nostalgisch gefärbten Blick als jetzt dieses total psychotisch Stumpfe in American Psycho. Da ist es ja wirklich so ein Stilmittel, um diesen psychischen Wahnsinn von Patrick Bateman auszudrücken. Und hier ist es wirklich so dieses Eintauchen nochmal in dieses unschuldige Los Angeles der Jugend, was aber dann immer mehr auch von diesen tiefen Rissen und Schattenzeiten irgendwann überlagert wird. Und das habe ich aber auch so geliebt an dem Buch, dass du wirklich eintauchst in dieses Los Angeles, das es so nicht mehr gibt eigentlich. Viele Orte, Clubs und so, wo sie sich aufhalten. Kinos werden die ganze Zeit, Vorstellungen von Filmen, die sie besucht haben, werden aufgezählt, wirklich breit getreten. Und du hast wirklich dieses Eintauchen so ein bisschen. Ich weiß nicht, falls jemand zum Beispiel Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson gesehen hat vor ein paar Jahren. Das ist so ein bisschen diese Art, wie man das vergleichen kann aus dem Filmischen. So, das wird halt so zelebriert in dem Buch und das machen sie eben in der Serie am Anfang auch in den ersten zwei Folgen, dass sie sich so treiben lassen, so durch dieses L.A. und das später sind sie viel mehr, dann wirkt die Serie irgendwie kleiner und eingezäunter. Sie sind mehr in Räumen. Es gibt klassische Dialogszenen zwischen den Figuren einfach, die halt so irgendwelche Sachen diskutieren, verhandeln. Es hat nicht mehr dieses total atmosphärische, sich auch mal treiben lassen oder so, was halt das Buch total auch ausmacht. Und das geht da halt ein bisschen verloren, leider. Und ich weiß auch, dadurch, dass ich so ein großer Fan bin, ein bisschen mehr auch über die Entstehung der Serie, weil eigentlich war das Projekt am Anfang bei HBO geplant. Bret Easton Ellis sollte eigentlich auch alleiniger Drehbuchautor von allen Folgen sein. Und dadurch, dass dann irgendwann dieser Writer-Strike kam und Actor-Strike von SAG, da ist dann das Projekt, glaube ich, ein bisschen zum Erliegen gekommen. Das ist nicht vorangekommen. Es waren zwischenzeitlich sehr große Regisseure für die Inszenierung im Gespräch, wie Luca Guadagnino. Und hier, jetzt habe ich seinen Namen gar nicht im Kopf, der hat das Drama dieses, Christopher Borkley, der hat das Drama dieses Jahr gemacht mit Robert Pattinson und Zendaya im Kino. Der war zwischenzeitlich auch eigentlich geplant dafür. Und dann ist das Projekt komplett baden gegangen bei HBO und dann hat Ryan Murphy sich die Rechte gekauft, hat es zu FX gebracht, da wo er mittlerweile seine Serien macht. Er hatte ja erstmal Netflix-Deal vorher noch für über einige Jahre und jetzt macht er wieder für FX die Serien. Das ist jetzt auch The Shards, läuft dann in Deutschland bei Disney Plus. Und soweit ich mitbekommen habe, sind diese ersten beiden Folgen dann noch diese Überbleibsel, die Bret Easton Ellis schon geschrieben hatte. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist er praktisch dann auch aus dem Projekt mehr oder weniger ausgestiegen. Er hatte so ein paar Meetings gehabt mit Ryan Murphy und meinte, okay, wir haben jetzt diesen Start zusammen gemacht und du kannst jetzt eigentlich damit machen, was du willst. So, ich überlasse es dir. So, er wurde, glaube ich, dann quasi auch bezahlt dafür, dass die Rechte dann von ihm weggegangen sind an Ryan Murphy. Und der hatte dann komplette Namen verheiratet eigentlich, Ryan Murphy, mit dem Projekt so. Deswegen glaube ich, dass ab Folge 3 hat dann Bret Easton Ellis noch diesen obligatorischen ausführenden Produzentenstempel natürlich drauf für die ganze Serie, aber inhaltlich hatte der dann, finde ich, sieht man auch der Serie an, da kaum noch was mit zu tun.
Hat die Serie denn jetzt, wenn man den ganzen Ellis-Faktor ausklammert, hat die Serie für sich einen Reiz?
Ich finde, sie hat schon noch ein bisschen Reiz, wenn man eben diese Inkredenzien mag, die ja auch viele Netflix-Hits oder so ausmachen, so dieses, ja, Teenies sind sie eigentlich nicht mehr, die sind alle so um die 17, 18 Jahre alt, aber so diese jungen Erwachsenen, die sehr privilegiert sind, so es geht wieder in dieses so wohlhabende Leute machen irgendwie unbeschwerte Sachen, die aber dann gleichzeitig in so Abgründe abtauchen. Man hat das Serienkiller-Element mit drin, das teilweise auch sehr drastisch und explizit umgesetzt wird. Man hat immer mal wieder so ein bisschen nackte Haufen mit drin, ohne dass es jetzt explizit wird oder so. Also es hat schon diesen glossy Soap-Trash-Thriller-Faktor so ein bisschen mit drin. Aber das Problem ist, ich kann da halt schwer ohne die Fanbrille da halt draufschauen von dem Roman. Deswegen ist für mich der negative Eindruck so, ab der Hälfte spätestens überwiegt dann leider doch. Aber wenn man auf diese ganzen Elemente steht oder so und das mag, würde ich sagen, man kann das auf jeden Fall ausprobieren. Gerade, ich finde die ersten zwei Folgen wirklich gut. Also wenn man nur die schaut, die kann ich schon empfehlen. Die sind wirklich atmosphärisch gut gemacht, schön dicht. Also die nehmen viel Plot aus dem Buch auch schon raus, kürzen da aber Sachen raus. Es ist wie so ein Highlight-Reel aus dem Buch eigentlich, wo sie aber schon packende Passagen da gut umsetzen. Und ich war dann eben auch verwundert, so nach zwei Folgen, okay, das ist irgendwie, was da jetzt passiert ist, war schon auf Seite 300 im Buch. So, was machen sie jetzt mit dem Rest des Stoffs? Aber ja, habe ich dann schnell gemerkt, was sie damit gemacht haben. Aber allein für den Einstieg, die ersten zwei Folgen, die auch zusammen dann erscheinen am 6. August, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, sollte man mal angucken.
Es sind aber 7 Folgen insgesamt, sollte man noch dazu sagen.
Oder? Es sind 9 Folgen.
9
insgesamt.
Folgen sogar.
Genau.
Oh.
Ich glaube, es waren sogar mal 10 geplant. Ich weiß nicht, ob da im Editing-Prozess irgendwas noch zusammengeschnitten wurde, weil es sind jetzt wirklich 9, die ich gesehen habe bis zum Finale. Und die haben auch einen recht eigenwilligen Veröffentlichungsrhythmus wieder, so wie ich das mitbekommen habe. Also am 6. August kommen die ersten beiden zu Disney Plus. Dann die Woche drauf kommen auch nochmal 2 Folgen zusammen. Dann kommt wieder eine einzeln, dann kommen nochmal 2 zusammen und die letzten beiden kommen dann wieder im Wochentakt. Also es sind teilweise Folgen zusammengeschnürt. Es gibt auch einen Zweiteiler praktisch, der kommt dann eben auch zusammen, Folge 6 und 7. Aber ja, es ist ein recht wilder Veröffentlichungsrhythmus, aber auf jeden Fall am 6. August kommen Folge 1 und 2 und die sind super. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Gut, deine Begeisterung hält sich darüber hinaus in Grenzen. Ja. Welches Buch würdest du empfehlen, wenn man zum ersten Mal ein Buch von Bret Easton Ellis lesen möchte, statt The Shards bei Disney Plus zu schauen?
Also entweder seinen größten Klassiker American Psycho oder man kann eigentlich schon mit dem Debüt unter Null anfangen, weil das auch relativ ein schmales Büchlein eigentlich nur ist. Ich glaube 170 Seiten oder so, da kommt man zügig durch und bekommt schon sehr gut ein Gefühl für seinen Stil, der ihn halt direkt berühmt gemacht hat und den er weiterverfolgt hat.
Und da hat man ja auch traurige Menschen in L.A., ne?
Genau, auch wohl ähnliches Thema wie in The Shards, so wohlhabende, junge Privilegierte, die sich so komplett leer durch Los Angeles treiben lassen. The Shards bringt da halt noch mehr Nostalgie und Melancholie mit rein, aber man bekommt da eigentlich schon sehr kompakt geboten, was Ellis als Autor ausmacht.
Gut, dann habt ihr jetzt, glaube ich, alles Wichtige gehört zu The Shards und eine Empfehlung noch mitbekommen zu Bret Easton Ellis. Vielen Dank, Patrick, dass du die Serie mitgebracht hast. Sie läuft ab dem 6. August bei Disney Plus in Deutschland, wie gesagt, in einem verwirrenden Veröffentlichungszyklus. Aber wenn ihr was schaut, dann schaut gleich die ersten beiden Folgen, die zusammen veröffentlicht werden.
Ja.
Und wir gehen jetzt leer durch Berlin treiben und euch danke ich fürs Zuhören und streamt was Schönes.